Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Zwischendurch. Gedacht, gesehen, gehört. Hallo und willkommen zurück zu einer unerwarteten neuen Folge von Sozialismus oder Laberei. Hier sind wir wieder. Wir haben uns kurz in anderen Dingen vergraben. Kurz heißt ein knappes Jährchen. Wir hoffen, euch geht's gut da draußen und vor allem jetzt besser, weil wir sind wieder da mit neuen Folgen und auch mit einem lang ausstehenden zweiten Teil zur 68er Folge, die ihr dann demnächst hören könnt. Aber erstmal wollen wir uns unserem Lieblingsthema widmen, und zwar wollen wir über Streiks reden. Streiks in Deutschland und in Berlin. Und wir, das sind Georg und ich. Hallo Georg.
Hallo Claire, ich freue mich, dass wir endlich wieder einen Podcast aufnehmen und dann auch noch zu Streiks. Das wird doch super spannend, hoffe ich zumindest.
Hoffen wir auch, gemeinsam mit euch. Also, Streiks in Deutschland, ja, gab es ja ein paar in letzter Zeit. Unter anderem gab es Abschlüsse bei der Post und im öffentlichen Dienst, bei denen es ein paar Warnstreiktage vorher gab, die eigentlich auch ganz nett sich anließen, so zu Beginn, aber dann gar nicht so viel Ergebnis brachten mit den Forderungen von Inflationsausgleich und mindestens 500 Euro mehr, um auch die niedrigeren Lohngruppen mitzunehmen, wurden dann schnell mal Einmalzahlungen, lange Laufzeiten und 5,5% mehr, was bei einer Inflationsrate über 10% recht bedauerlich scheint. Trotzdem haben die Gewerkschaften sich hinreißen lassen, diese Abschlüsse so zu treffen. Zum einen bei der Post, nachdem es sogar eine Abstimmung gab für einen Erzwingungsstreik. Und trotzdem sind sie letzten Endes nach der Abstimmung für den Streik sind sich Verdi und die Post extrem schnell einig geworden über einen Tarifvertrag, der dann mit knapp über 50% auch von der Belegschaft angenommen wurde. Und beim öffentlichen Dienst ist es nicht ganz so passiert, aber trotzdem gab es den Abschluss von Verdi mit 2,5 Millionen Beschäftigten. Im öffentlichen Dienst nach einer Schlichtungsverhandlung ist es soweit gekommen. Und jetzt ist zwar schon die Mitgliederbefragung vorbei, aber noch kein fertiger Abschluss. Aber das ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Beziehungsweise bis ihr uns hört, ist dann der Abschluss vielleicht auch schon passiert. Gerade bei der Post gab es auch viele Drohungen von Seiten der Post im Vorhinein, wenn die Leute jetzt gerade in den niedrigeren Lohngruppen, was vor allem Zusteller und Logistik betrifft, wenn die denn jetzt so viel mehr Geld haben wollen, dann würde man doch das Ganze sofort einstellen und outsourcen. Und damit wurde natürlich auch massiver Druck auf die Streikenden aufgebaut. Und trotzdem kam es zu dieser Abstimmung für den Erzwingungsstreik. Und dann hat Verdi trotzdem einen Abschluss gefunden, wo man sich auch fragen kann, wie kann sowas eigentlich passieren?
Ja, also wenn wir uns, glaube ich, das letzte halbe Jahr in Deutschland anschauen, dann bekommt man gerade für deutsche Verhältnisse ja schon ein Gefühl, dass es irgendwie eine kleine Streikwelle gibt, so mit irgendwie mehreren 100.000 Beschäftigten bei der Post, 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die BahnerInnen haben gestreikt von der EVG, also der Eisenbahnerverkehr und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Und die Lehrkräfte in Berlin streiken auch ab und an. Also man könnte ja wirklich richtig von einem Streik-Frühling und Streik-Winter sprechen. Und dann natürlich sieht man irgendwie auch bei der Post, dass die Mobilisierung oder die Demonstrationen und Streiks ja schon ziemlich groß waren. Und dann gab es halt, wie Claire schon erklärt hat, diese Abstimmung zu einem Erzwingungsstreik. Also das heißt sozusagen nichts anderes, als dass man nicht mehr Warnstreiks macht, sondern halt einen unbefristeten Streik. Man erzwingt sozusagen mit dem Streik etwas. Und ja, dann halt, ja, der halt abgebrochen wird, der Streik, und zu einem Abschluss kommt, der so viel wir mitbekommen haben, auf alle Fälle auch den einen oder anderen bei der Post sehr verstimmt hat. Und im öffentlichen Dienst beim TVED ist quasi was ganz Ähnliches passiert. Also auch ohne Erzwingungsstreik oder Abstimmung zum Erzwingungsstreik sind gerade in Berlin viele Kollegen und Kolleginnen sauer über den Abschluss.
Und er betrifft ja auch viele Bereiche. Also in Berlin hat man die Stadtreinigung, die Wasserwerke, einige Krankenhäuser, die auch in den letzten Jahren schon Streikerfahrung gesammelt haben. Da gab es ja die große Berliner Krankenhausbewegung im Sommer 2021. Und jetzt quasi pünktlich zur neuen Berlin-Wahl, anderthalb Jahre später, auch dann die neuen Streiks in den Krankenhäusern. Und auch da ist man mäßig begeistert von diesem Abschluss, der halt genau das wiedergibt, was sich am Anfang der Inflation von Regierungen und Gewerkschaften so vorgestellt wurde. Und zwar, dass man viel mit Einmalzahlungen arbeitet, bloß keine höheren dauerhaften Lohnerhöhungen, die die Inflation wirklich ausgleichen würden. Und das trifft natürlich besonders die niedrigen Lohngruppen extrem hart, die deshalb ja auch, und das war auch viel gefordert im öffentlichen Dienst, einfach für alle mindestens 500 Euro mehr, und da sind wir einfach lange nicht. Jetzt taumelt der Streik langsam in die Sommerpause, wenn man so will. Aber bei der Bahn, wie Georg gerade schon gesagt hat, gibt es zumindest noch Aussicht auf Streik. Nur der letzte geplante, wirklich größere Bahnstreik, der 50 Stunden dauern sollte, wurde kurzfristig noch vor Gericht abgeblasen, nicht verboten, was in Deutschland auch öfter passieren kann, dass Streiks vor allem bei der Bahn oder im Krankenhaus wegen, in Anführungsstrichen, Unverhältnismäßigkeit verboten werden, weil ein Streik, der wirksam ist, ist nicht zumutbar für die Bevölkerung.
Ja, oder eben für die Chefs von Konzerne und EigentümerInnen. Jetzt bei der Deutschen Bahn, okay, Sonderfall, der Staat ist irgendwie Chef, aber was ist verhältnismäßig und was nicht? Scheiß Löhne zu bezahlen, und bei der Deutschen Bahn geht es darum, dass es auch Lohngruppen gibt, die noch unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Kann man sich fragen, ob das verhältnismäßig ist, in Zeiten einer großen Inflation Löhne unter dem Mindestlohn zu bezahlen. Das gibt es noch ein bisschen kompliziert, warum das danach so existiert, aber es ist de facto so, und da wollte die Gewerkschaft auf alle Fälle ran, und das hat der Deutschen Bahn auch nicht so besonders gut geschmeckt, dass man Mindestlohn zahlen sollte.
In dem Fall ist ja auch nicht der Staat der Arbeitgeber, der Boss. Naja, jetzt wurde dieser 50-Stunden-Warnstreik abgebrochen. Und es wird neu verhandelt, weiter verhandelt, und noch ist nicht absehbar, ob es nochmal vielleicht einen Warnstreik geben wird oder ob das jetzt die letzte Verhandlungsrunde gewesen ist, aber so ist gerade die Lage. Und dann gibt es noch die Streiks bei den Lehrkräften, und da möchte ich jetzt einen ganz großen Bogen einmal mit euch ziehen, und zwar in den November 2021, wo wir eine Folge gemacht haben über die Streiks, Warnstreiks im Rahmen der Tarifverträge der Länder. Könnt ihr natürlich gerne nochmal nachhören. Und auch da hat Georg ein bisschen von den Streiks bei den Lehrkräften und an den Schulen berichtet und hat geendet mit: Wir werden noch lange weiter streiken. Und jetzt sitzen wir hier anderthalb Jahre später, und es wird eigentlich, berichtige mich, aber durchgängig seitdem immer mal wieder gestreikt. Es geht nicht um den Tarifvertrag der Länder, sondern es geht um die Forderung nach einem Tarifvertrag Gesundheit an den Schulen. Und was da jetzt genau in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen zusammenfassen für uns.
Ja, genau. Also neben diesen ganzen großen und bundesweiten Streiks gibt es in Berlin auch den Streik der Berliner Lehrkräfte für einen TV-Gesundheitsschutz. Und nochmal kurz zusammenzufassen, beim TV-Gesundheitsschutz geht es im Großen und Ganzen darum, die Klassengröße festzulegen. Also auf eine Lehrkraft, wie viele Schüler und Schülerinnen dürfen maximal in einer Klasse sein, weil das quasi der Zusammenhang zwischen Stress und Größe von Klassen ist klar hatten das einen Zusammenhang, so. Umso mehr Schüler und Schülerinnen du in einer Klasse hast, umso mehr Arbeiten musst du kontrollieren, umso mehr musst du dich auf individuelle Schüler und Schülerinnen einstellen, umso weniger Zeit hast du individuell für die Schüler und Schülerinnen, umso mehr Elterngespräche musst du führen und so weiter und so fort. Kann man alles auch noch in der letzten Folge nachhören, wenn man das möchte. Da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und im Prinzip ist dieser Streik halt seit anderthalb Jahren in der Mache. Immer wieder wird eintägig oder lange Zeit wurde eintägig gestreikt. Also es gab einmal im Monat einen Warnstreik, genau, immer an einem Tag, wo dann auch zwischen 3.000 und 3.500, manchmal auch nur 2.500 Lehrkräfte gestreikt haben. Und das zieht sich jetzt schon ganz schön hin. Im März, das war der letzte, da war der letzte Streiktag, das war dann schon der 11. Warnstreik sozusagen. Und was so ein bisschen die Besonderheit ist in diesem Jahr, dass der Streik in gewisser Art eine neue Dynamik bekommen hat, in dem Sinne, dass nicht mehr ein Tag gestreikt worden ist, sondern zwei Tage. Also ganze 48 Stunden oder zwei Schultage wurde gestreikt. Und nicht nur das, sondern zum Beispiel im Februar, das war sozusagen der erste zweitägige Streik, war Anfang Februar, hat man zwei Tage gestreikt und das erste Mal hat man auch sogenannte Streikversammlungen gemacht. Also man hat nicht nur, also das übliche Ritual war, man streikt, geht zur zentralen Demo, läuft zwei Stunden, demonstriert, ruft die ein oder andere Parole, hört der Gewerkschaftsrede zu und dann geht man wieder nach Hause, / an den Schreibtisch und arbeitet halt weiter, weil man meistens eh noch Sachen zu kontrollieren, vorzubereiten hat, was auch immer. Also so ein Lehrer oder Streik der Lehrkräfte ist nie so, dass man dann einen Tag wirklich nicht arbeitet, sondern man streikt halt den Unterricht, aber man arbeitet trotzdem in den meisten Fällen halt irgendwie am Nachmittag. Aber worauf will ich hinaus? Was halt die Besonderheit war, dass an diesen Tagen oder an einem der beiden Tagen Streikversammlungen waren in den verschiedenen Berliner Bezirken. Also es gab insgesamt 13 Streikversammlungen in 13 verschiedenen Berliner Bezirken. Und da hatten die Lehrkräfte die Möglichkeit, auch über den Streik zu reden und auch darüber zu reden, wie man diesen Streik halt auch gewinnen kann.
Das ist ja ganz spannend so als Entwicklung. Und ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal zurückkommen zu, wie sich dann diese Streikversammlungen auch irgendwie zusammensetzen, wer da hingeht und worüber gesprochen wird. Ich würde ganz gerne vorher nochmal wissen, du sprichst ja jetzt vor allem vom Streik der LehrerInnen. Für wen gilt denn oder soll dieser Tarifvertrag Gesundheit gelten, wenn er denn käme?
Naja, also zum Streik aufgerufen sind alle Lehrkräfte, die und die SchulpsychologInnen, also zum Beispiel die SozialarbeiterInnen, die meistens eh nicht mehr an der Schule angestellt sind oder beim Senat, sondern über Träger angestellt sind, sind nicht zum Streik aufgerufen und auch nicht die ErzieherInnen sind auch nicht zum Streik aufgerufen. Das hat diverse Gründe, zum Beispiel, weil die ErzieherInnen nicht so oft bei der GEW, sondern bei Verdi organisiert sind und die GEW möchte nicht in das Feld von Verdi sozusagen eindringen. Kann man auch drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, die ErzieherInnen nicht mit zum Streik aufzurufen, weil gerade an den Grundschulen, wo viele ErzieherInnen sozusagen arbeiten, verhindert das sozusagen auch den Streik in gewisser Weise, weil viele Grundschullehrkräfte nicht in den Streik gehen, weil sie wissen, dass dann die ErzieherInnen die Klassen halt betreuen müssen. Das heißt, man lässt sozusagen seine Kolleginnen allein, wenn man sozusagen streiken geht. Und das ist für viele, ich weiß das auch von vielen Grundschullehrkräften, ein Hindernis, sich dem Streik anzuschließen. So, weil man seine ErzieherInnen-Kollegen nicht im Stich lassen möchte. So, und wenn die ErzieherInnen einfach mitstreiken würden oder könnten, dann ja, ist die Grundschule einfach zu, wenn alle streiken. Und nicht, dass die ErzieherInnen sozusagen die Notbetreuung machen. Das ist ja auch nicht der Sinn von einem Streik.
Und jetzt sagst du, ihr hattet 11 oder sogar mehr Warnstreiktage in den letzten 1,5 bis 2 Jahren. Und wie lange soll sich das eigentlich noch so weiterziehen? Also worauf läuft das hinaus? Wir hatten ja das Thema Erzwingungsstreik jetzt schon. Ist das absehbar? Ist das irgendwie etwas, was erreicht werden kann? Und was genau bedeutet das dann auch? Also Berliner Schulen dauerhaft bestreikt.
Ja, das ist quasi die entscheidende und brennende Frage. Und ich glaube, das Problem beim Streik der Lehrkräfte in Berlin ist, dass es bisher eigentlich keine wirkliche Strategie dazu gab, wie man diesen Streik überhaupt gewinnen kann. So, man hat, glaube ich, immer wieder Warnstreiks gemacht, in der Hoffnung, dass der Senat irgendwie irgendwann mal einlenkt und in Verhandlungen tritt, hat der rot-rot-grüne Senat nicht gemacht. Jetzt gibt es keinen rot-rot-grünen Senat mehr, sondern SPD und CDU sind an der Macht und es gibt eine CDU-Bildungssenatorin. Also die Frage ist, mit welcher Strategie geht man sozusagen voran? Und das ist auch der Punkt, gerade die junge GEW, also jung ist in dem Fall halt irgendwie bis 35, ist jetzt nicht sozusagen die Jugend, aber die jungen Lehrkräfte, die besonders stark auch in den letzten Monaten dafür eingetreten sind, dass man eine Strategiedebatte innerhalb der Gewerkschaft führt und auch auf den Streikversammlungen darüber debattiert, wie kann denn dieser Streik sozusagen gewonnen werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn wir uns die anderen Streiks anschauen, sowohl im öffentlichen Dienst, auch bei der Post, am Ende die Frage, wer entscheidet darüber, über den Streik, sozusagen wer bestimmt, wie gestreikt wird und wann man einen Abschluss macht und wann nicht. Also, eigentlich immer gibt es in Gewerkschaften sogenannte Tarifkommissionen, die sind irgendwann mal gewählt worden, die sozusagen eine beratende Funktion haben sollen und darüber sozusagen die Gewerkschaftsführung, die am Ende die Unterschrift sozusagen setzt, zu beraten und so ein Bindeglied zwischen Basis und Gewerkschaftschefs zu sein. Aber diese Tarifkommissionen sind oft halt irgendwann mal gewählt worden, teilweise sitzen da Menschen drin, die sind seit 20 Jahren in Tarifkommissionen, was an sich ja erstmal nichts Schlechtes ist, aber die Frage ist, wie ist sozusagen die Rückkopplung mit den normalen Gewerkschaftsmitgliedern so, oder wie flexibel sind Tarifkommissionen, wie weit sind die irgendwie abwählbar? Das ist deswegen entscheidend, weil man ja schon auch bei einer Strategiedebatte darüber debattieren muss, okay, wer entscheidet am Ende sozusagen, wann ein Streik zu Ende ist und wann nicht.
Genau, und da können ja eigentlich diese Streikversammlungen ein ganz probates Mittel sein, wenn man schafft, dass alle Leute, die an dem Tag auch streiken oder ein Großteil derer sich da versammelt, nicht nur diskutiert, sondern auch Dinge gemeinsam entscheiden könnte. Ist ja dann bei den Lehrkräften so dezentral über die Bezirke gelöst worden. Bei anderen Streiks habe ich jetzt weniger Beispiele. Also es gibt halt die Streikposten eher, wo man irgendwie sehr locker zusammenkommt und weniger Entscheidungen trifft. Und im Vorhinein des oder während der Verhandlungen zum Tarifvertrag öffentlicher Dienst gab es ja auch Versammlungen von vor allem Delegierten aus den verschiedenen Bereichen, die zumindest auch sich ausgetauscht haben und sowohl Stimmungen aus den Betrieben, aber auch Forderungen natürlich miteinander geteilt haben. Aber das wird ja so nicht als wahrhaftige Institution in einem Streik gesehen, sondern die Entscheidungen trifft dann letztendlich doch eher die Gewerkschaft selber, oder?
Ja, genau. Also die Gewerkschaftsführung trifft am Ende die Entscheidung. Also vielleicht das konkreteste Beispiel direkt aus Berlin ist, dass halt parallel zu den Lehrkräften halt die Leute im öffentlichen Dienst gestreikt haben. Die große Streikversammlung im öffentlichen Dienst in Berlin hat zum Beispiel eine Resolution verabschiedet, dass man doch zum Beispiel mit der Post oder auch mit den Lehrkräften zusammenstreiken könnte. Die Lehrkräfte nicht in allen Bezirken, aber in einer ganzen Reihe von Bezirken in Berlin auf der ersten Streikversammlung im Februar haben ganz ähnliche sozusagen Resolutionen verabschiedet. Also man hat halt auf den Streikversammlungen diskutiert und abgestimmt und dann sich auf denen, in den Bezirken, wo abgestimmt worden ist, die überwiegende Mehrheit zum Beispiel auch dafür ausgesprochen, für oder mit den Leuten aus dem öffentlichen Dienst zusammenzustreiken. Aber es ist sozusagen nicht dazu gekommen. Also es gab dann so abstruse Sachen, dass Dienstag, Mittwoch die Lehrkräfte gestreikt haben und Donnerstag, Freitag die Leute im öffentlichen Dienst. Genau. Und das ist natürlich irgendwie auch schlecht, wenn man nicht die Gelegenheit nutzt, irgendwie auch mal zusammenzustreiken. So.
Wird auch öfter als logistisch nicht machbar bezeichnet. Jetzt kam es aber tatsächlich einmal dazu, dass die EVG gemeinsam mit dem öffentlichen Dienst gestreikt hat. Tituliert wurde das von Verdi als Megastreik Und tatsächlich war zumindest bei den Streikkundgebungen die Stimmung auch ganz gut, das gemeinsam zu tun und auch irgendwie, gerade wenn es um den Kampf gegen für Lohnerhöhungen in Zeiten der Inflation geht, dann trifft das ja alle gemeinsam. Und die Frage stand halt einfach auch im Raum, warum dann nicht gemeinsam kämpfen? Und wenn die Stimmung der Streikenden das gemeinsam eigentlich auch entscheidet, dann ist die Frage, wie man das auch besser umsetzen kann in Zukunft. Und bei diesen Streikversammlungen, die jetzt von der GEW gemacht wurden, die Streikcafés in den Bezirken, ist es weiterhin auch nur Stimmungsaustausch.
Ja, genau. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen, was ich, glaube ich, bei dem Megastreik so spannend und interessant ja am Ende fand. Und das zeigt, glaube ich, wie gut auch dieser Streik oder wie wichtig so ein Streik auch ist, auch dass man zusammen kämpft. Allein schon die Reaktion der Politik. Es gibt ja ganz viele Politiker, die sind ja quasi ausgerastet darüber, dass zwei Gewerkschaften zusammen gestreikt haben und der Streik sozusagen dadurch größer, wirksamer und sichtbarer war. Verbände, die gleich darüber geredet haben, dass man vielleicht über das Streikrecht nochmal reden sollte, vielleicht muss man das Streikrecht doch noch ein bisschen mehr einschränken. Und das zeigt ja eigentlich schon die Wirksamkeit von so einem Streik. So, wenn sozusagen die Gegenseite krass reagiert, dann hat man eigentlich in den meisten Fällen schon was Richtiges gemacht. Und ich glaube, das braucht es halt viel, viel öfter. So. Auch um die Forderungen, die halt da waren, halt umzusetzen. Und genau zu den Streikversammlungen, es gab im Februar einmal eine Streikversammlung und es gab im März auch wieder zweitägige Streiks und einmal eine Streikversammlung. Und gerade im März, auch mit ein bisschen Vorlauf der jungen GEW, gab es in den meisten Streikversammlungen halt auch Abstimmungen. Also einerseits zum Beispiel über, sozusagen wurden Anträge gestellt, dass man eine Strategie entwickelt, um zu einem Streik zu kommen, in einem Erzwingungsstreik, so lange, bis sozusagen der Senat bereit ist, über einen TV-Gesundheitsschutz zu verhandeln. So. Und in den meisten Bezirken, wo darüber diskutiert worden ist, wurde am Ende mehrheitlich darüber abgestimmt, also dafür gestimmt. Also in Neukölln zum Beispiel, da gab es 4 Gegenstimmen bei 200 Teilnehmenden und über 190 haben sozusagen irgendwie dafür gestimmt. Genauso wurde auch an vielen Orten darüber diskutiert, ja, wir müssen halt irgendwie den Streik ausweiten. Das heißt, ausweiten heißt, wir müssen irgendwie die ErzieherInnen einbinden. Das wurde auch eigentlich überall oder fast überall, wo darüber abgestimmt worden ist, mehrheitlich dafür gestimmt. Aber das ist so, dass sozusagen für die Tarifkommission, die sozusagen auch die Strategie des Streiks auch diskutiert, auch laut Statut, also die Tarifkommissionsmitglieder berufen sich dann meistens auch auf das Statut der Gewerkschaft, dass es kein imperatives Mandat gibt. Also das heißt sozusagen nicht, dass das, was die Streikenden in so Streikversammlungen abschließen, dass das bindend wäre, sondern die Tarifkommissionsmitglieder sind sozusagen ihrem eigenen Urteil, ihrem eigenen Gewissen sozusagen verpflichtet und nicht den Streikenden verpflichtet. Und da kommen wir natürlich zu der Frage der Demokratie, wer entscheidet am Ende sozusagen über den Streik.
Und natürlich werden immer auch die Gewerkschaftsmitglieder zu den Streiks befragt, ob sie streiken möchten oder ob sie den Tarifvertrag annehmen möchten. So auch geschehen in beiden Fällen bei der Post. Und gleichzeitig werden sie aber auch eigentlich immer nur nach Ja oder Nein gefragt. Ja, möchte ich streiken, nein, möchte ich nicht. Die Vorschläge, was dann genau diskutiert wird und was die Forderungen sind, werden eher über Gremien wie die Tarifkommission oder im Falle von zum Beispiel den Krankenhausbewegungen in NRW oder Berlin, letztes und vorletztes Jahr ging es eher um, gab es auch quasi die Arbeit mit Organizerinnen, die dann durch den Kontakt mit den Leuten bei der Arbeit auch Forderungen quasi erarbeitet haben letzten Endes. Aber auch das ist ja eher ein informelles Mittel, wenn man so möchte. Und da ist die Frage, wie man quasi eher grundsätzlich also wenn CDU-PolitikerInnen darüber diskutieren, wie sie das deutsche Streikrecht einschränken wollen, dann wäre es vielleicht eher an der Zeit, darüber zu reden, wie man ein demokratischeres Streikrecht aufgebaut bekommt, oder?
Ja, auf alle Fälle, beziehungsweise halt auch, also ich glaube, dass halt ein Streik besser funktioniert, wenn die Streikenden selbst sozusagen auch die Kontrolle über den Streik haben. Weil es ist ja auch wichtig, dass du dich in so einem Streik auch mit dem Streik identifizierst und mit den Methoden, wie man halt streikt. So, und wenn du halt, oder glaube ich, die Vorstellung der Gewerkschaftsführung ist oft, dass die Streikenden eine Masse sind, die man an- und ausschalten kann. So. Also es gibt Warnstreik, dann sollen bitte alle kommen. Und wenn Warnstreik zu Ende ist, dann sollen alle wieder zur Arbeit gehen. So. Und das mag in Zeiten das sozusagen in krisenfreien Zeiten immer wieder auch relativ okay funktioniert haben. So. Aber jetzt, wo man halt irgendwie hohe Forderungen hat, auch weil sozusagen das den Leuten durch die Inflation sozusagen die Löhne aufgefressen werden, dann muss man halt irgendwie zu anderen Mitteln greifen. Und da ist es, glaube ich, dann schon wichtig, die Streikenden mit einzubinden, weil am Ende sind ja die, also der Tarifvertrag ist ja nicht für die Gewerkschaft, sondern für die Gewerkschaftsmitglieder. So. Und das heißt sozusagen für mich, dass diejenigen auch diejenigen sind, die über Art und Weise des Streikes und Art und Weise des Abschlusses halt abstimmen müssen. Und in diesen Abstimmungen, du hast es gerade schon erwähnt, geht es halt irgendwie nur darum, also nicht mal ja, ob Streik oder nein Streik, sondern das Angebot, was vorgelegt worden ist, nach so und so viel Warnstreiks, nehmen wir das an oder streiken wir halt weiter oder was auch immer danach passiert. So, und das ist, glaube ich, wenn du einmal sozusagen irgendwie ein Angebot vorgelegt bekommen hast, ist es halt immer schwerer, dann sozusagen auch nein zu sagen. Und man diskutiert das ja nicht zusammen, sondern jeder, also oft ist es ja so, auch bei diesen Abstimmungen, jeder überlegt ja dann für sich allein. So, und ein Streik ist aber ja ein kollektives Ding und kein individuelles Ding. So, und deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, solche Sachen auch im Kollektiv irgendwie zu diskutieren und dann halt abzustimmen. Und nicht jeder für sich allein.
Also geht auf die Streikposten, fordert Streikversammlungen. Das ist quasi der erste Weg, um vielleicht ein bisschen mehr demokratischere Strukturen in die Streiks reinzubringen. Aber jetzt nochmal zurück zum Konkreten. Wie geht's denn jetzt weiter beim Tarifvertrag Gesundheitsschutz?
Ja, es wird auf alle Fälle weiter gestreikt. Diesmal 3 Tage. Hört, 3 Tage, man geht einen Tag weiter. Ist noch kein Zwingungsstreik, aber immerhin 3 Tage. 6., 7., 8. Juni, da soll gestreikt werden. Diesmal mit der Besonderheit, also dass man einmal am ersten Tag dezentrale Aktionen machen möchte. Also in den Bezirken sollen die Gewerkschaftsbezirksleitungen dezentrale Aktionen planen. Das kann Verschiedenes sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man vor andere Schulen geht, wo die Streikbeteiligung nicht so hoch ist. Das kann Streikversammlungen sein, und so weiter und so fort. Das ist alles noch nicht so klar. Am 7., 6. soll es eine große zentrale Demonstration geben in Berlin. Und am 8., und das ist, glaube ich, das Besondere, soll es eine zentrale Streikversammlung geben. Oder Streikcafé. Wahrscheinlich wird die Gewerkschaft nicht Streikversammlung nennen, sondern Streikcafé. Und da ist es halt wichtig, dass die Mitglieder aktiv einfordern, dass halt über den Streik diskutiert wird, nämlich über ihren Streik. Und dass dann auch sozusagen auf dieser Streikversammlung eine Streikstrategie ausgehandelt wird und debattiert wird. Und dass man das, was da auch debattiert wird, ja auch gewisserweise bindend ist, weil wenn dann da 1.000 oder 1.500 oder 2.000 Leute sind oder mehr, je nachdem wie viele dann auch wirklich sozusagen streiken und zu dieser Streikversammlung gehen, dass das halt ja diejenigen sind, die halt einfach streiken und den Streik sozusagen, also die machen den Streik aus. So. Und die dann halt auch ja entscheiden müssen, was passiert. So, und oft ist das Argument der GEW-Leitung, Führung, dass halt noch zu wenig Leute streiken. Ja, das stimmt. Mit 2.500, 3.500 Leuten legt man zwar schon viel Schule lahm, aber es ist bei Weitem halt noch nicht genug. Ist ja die Debatte, okay, wie kann man halt mehr werden? So, und
wie kann man mehr werden?
Ja, das ist, glaube ich, wie kann man mehr werden? Ich glaube, es gibt so Schulen, die sind so ein bisschen, die sind gut organisiert. Da streiken auch dann 15-20% des Kollegiums, was dann heißt, dass plus 10% Krankenstand eigentlich nichts mehr in den Schulen läuft oder kaum noch was. Und es gibt Schulen, die nicht so gut organisiert sind, weil sie, glaube ich, vielleicht aufgrund der Warnstreiks, die halt immer mal einen Tag sind, das Gefühl haben, okay, was bringt es? Andererseits halt, glaube ich, die Vorstellung haben, okay, es gibt eh keine Lehrkräfte, wie sollen kleinere Klassen umgesetzt werden? So, und da muss halt auch argumentiert werden, okay, es ist halt ein langfristiges Projekt, da muss erstmal die Verbindungen der Lehrkräfte ändern, damit überhaupt Leute wieder Bock haben, Lehrkräfte zu werden. Plus dieses ganze bewusste politische Versagen, dass seit Jahrzehnten zu wenig Lehrkräfte ausgebildet werden und die Kapazitäten an den Unis abgebaut werden. Aber das ist ein ganz anderes Thema so, dass da die Politik bewusst Geld eingespart hat und das Schulsystem an die Wand gefahren hat, um halt Kohle zu sparen. Ganz anderes Thema. Aber dass, ja, dass halt sozusagen Kampf um kleinere Klassen auch ein politisches Thema ist. Einfach so. Und ja, dass man halt zum Beispiel vor die Schulen zieht, mit den wenigen Kollegen, die vielleicht und Kolleginnen, die an einzelnen Schulen halt aktiv sind, mit denen zusammen an ihre Schule zu gehen, um ihre Kollegen und Kolleginnen zu überzeugen. Das wären so Instrumente und dass halt die GEW viel offener, ja, damit um, also viel offener Propaganda damit machen muss, was halt dieser TVG halt bringen soll. So. Und halt zum Beispiel auch, weiß nicht, dass im Februar war die Streikbeteiligung mit am höchsten, was, glaube ich, daran lag, dass der Streik 2 Tage war und dass kurz vorher die Kultusministerkonferenz, also die Konferenz, die über das deutsche Bildungssystem diskutiert, da sind alle BildungsministerInnen drin, halt gesagt haben, ja, um Lehrerkräftemangel zu beseitigen, müssen Lehrkräfte einfach mehr arbeiten und Yoga machen gegen den Stress. Also bisschen polemisch kurz zusammengefasst, aber das war das Resultat, was natürlich extrem viele Kollegen und Kolleginnen auf die Palme gebracht hat. Ja, weswegen die Streikbeteiligung auch höher war. Und ich glaube, das muss halt viel mehr noch in den Fokus gebracht werden, wohin sozusagen das Bildungssystem und damit auch sozusagen die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte halt hinsteuert, nämlich eigentlich in ziemlich beschissene Arbeitsbedingungen und dass jetzt sozusagen Zeit dafür ist, dagegen vorzugehen, auch mit diesem TV-Gesundheitsschutz.
Also Yoga machen soll helfen und der Tarifvertrag Gesundheitsschutz wird wenig diskutiert im Berliner Senat oder offen ignoriert, aber gibt es denn irgendwelche anderen Ideen von der Seiten der Politik?
Ja, ganz, ganz grandiose Ideen. Also noch Rot-Rot-Grün hat diskutiert, dass man für Lehrkräfte Leistungsprämien auszahlen könnte. Also das läuft so ab, dass jede Schule gemessen an ihrem Personal so und so viel Geld bekommt. Also man kann sich das ungefähr vorstellen, bei so einer Schule mit 140 Lehrkräften sind das so 9.000 bis 10.000 Euro, die man dann auf maximal 10% des Kollegiums auszahlen kann, mit einem relativ langen Fragebogen, wenn diese Lehrkräfte über dem Durchschnitt engagiert sind. Das klingt nach zu viel Mathe. Das klingt vor allem total bescheuert aus dem einfachen Grund, weil die Annahme allein schon, dass maximal 10% eines Kollegiums über dem Durchschnitt engagiert sein könnte, ist schon ziemlich vermessen. So.
Die Forderung, über dem Durchschnitt engagiert sein zu müssen am Arbeitsplatz, ist auch schon etwas dreist.
Ja, das ist quasi die erste Schweinerei. So, dann öffnet das halt Tür und Tor. Ich meine, das ist ja ein Ding aus der Wirtschaft. So. Und es öffnet so Tür und Tor für so eine Nasenpolitik, für Willkür, für Intransparenz, für Frustration und Unmut im Kollegium. Und die Frage ist halt auch, okay, was ist denn mit den Menschen, mit Kindern zu Hause? Was ist mit den Leuten, die Angehörige zu pflegen haben? Für die wird es schon schwer, über dem Durchschnitt engagiert zu sein, wenn man halt neben der Arbeit noch ein Leben hat. So, das ist schon mal so ein Ding. Dann, das betrifft halt nur das beim Senat angestellte Personal. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja ganz viele ErzieherInnen, die nicht mehr beim Senat angestellt sind, und SozialarbeiterInnen, die sehen von dem Geld nichts. So, das heißt, du hast sozusagen, es gibt sowieso schon eine Spaltung im Kollegium, weil es halt diejenigen gibt, die beim Senat angestellt sind, und diejenigen, die über Träger angestellt sind. Und durch so eine Leistungsprämie verschärfst du natürlich diese Spaltung. Und das, ich sag mal, fieseste oder das zynischste an diesem ganzen Ding ist, das ist kein Extrageld, sondern dieses Geld wird aus dem Topf genommen. Also das Geld, was gerade nicht benutzt wird, weil es zum Beispiel keine Lehrkräfte gibt oder keine Hilfslehrkräfte, PKB heißen die. Also PKB sind so noch nicht fertige Lehrer oft oder Lehrkräfte, die noch studieren und halt dann nebenbei noch arbeiten. Dieses Geld wird halt zum Teil nicht genutzt, weil es halt nicht genug gibt, um halt diese Sonderzahlung, diese Leistungsprämie zu bezahlen. Und da ist ja die Forderung, okay, wir kümmern uns nicht darum, dass es irgendwie genug Leute gibt, die an die Schulen kommen, sondern diejenigen, die da sind, sollen halt ein bisschen mehr Kohle bekommen. für überdurchschnittlich engagierte Kollegen und Kolleginnen.
Ja, super Idee.
Super Idee. Und auf alle Fälle ist es was, was viele Kollegien in den Schulen aufregt. Es gibt schon, also von vielen Schulen gibt es auch schon Anträge dagegen, wo sich das ganze Kollegium auch gegen diese Leistungsprämie gestellt haben. Und das, finde ich, ist auch das einzig Richtige, was man gegen so eine Art von Prämie oder generell gegen so Prämien halt tun sollte. Und das wäre auf alle Fälle auch was die Gewerkschaft für die Mobilisierung für einen TV-Gesundheitsschutz halt benutzen könnte, weil es halt zeigt, okay, das ist die Vorstellung des Senats und es ist halt komplett was anderes. Man kümmert sich nämlich nicht darum, dass mehr Personal in die Schulen kommt, sondern die wenigen, die da sind, sollen überdurchschnittlich viel arbeiten, damit halt die Arbeit geschafft werden kann. Und das kann sozusagen, das ist einfach nicht der richtige Ansatz, das ist bescheuert, das ist spalterisch und das gehört auf alle Fälle abgeschafft. Und ja, ich hoffe, dass sich viele Schulen sozusagen auch dagegen wehren werden.
Noch ein weiterer Kampf zu führen. Ja, dann schauen wir doch mal, wie es dann bald anläuft und weitergeht. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass es schön ist, mal wieder mit dir zu labern, Georg.
Es war mir eine große Freude.
Und dass wir uns zurückmelden mit vielen Themen und auch 1968 Teil 2. Und macht's gut und genießt die Sonne. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.click für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.